SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster, hallo. Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich die Philosophin Maria Sibylla Lotter. Herzlich willkommen.
Ja, guten Tag, Frau Köster. Vielen Dank für die Einladung.
Sie sind Professorin an der Uni Bochum, erfolgreiche Autorin. Und das aktuelle Buch heißt Opfer. Und das Credo darin, ja, das Schwäche zu zeigen, das war früher ein Tabu. Und heute kann, wer sich als Opfer sieht, mit Aufmerksamkeit und Empathie rechnen. Und dieses Thema wurde jetzt im Vorfeld der Sendung schon ganz viel abgerufen. Ist das, weil jeder jemanden kennt, den das betrifft oder selbst betroffen ist? Was glauben Sie?
Also ich nehme erst mal an, dass die Leute sich dafür aus genau demselben Grund interessieren, aus dem ich das Buch geschrieben habe, dass man merkt, dass sich da kulturell etwas in den letzten 30, 40 Jahren stark verändert hat. Einerseits finde ich sehr zum Positiven, also Opfer von Gewalt geworden zu sein, auch sexueller Gewalt ist nicht mehr stigmatisiert. Man kann damit an die Öffentlichkeit treten, auch mit dem Anspruch, gesellschaftliche Verhältnisse zu verändern, Verwunschbarkeit zu zeigen, sich zu einer psychischen Krankheit zu bekennen, ist auch nicht mehr stigmatisiert. Gleichzeitig haben wir aber eine Entwicklung, wo man manchmal das Gefühl bekommt, sich auf Traumata, Verletzlichkeiten zu berufen, ersetzt etwa politische Lageanalysen, soll zusätzliche Autorität schaffen, dient auch dazu, moralischen Druck zu erzeugen. Und ich denke, das spüren die Leute in ihrem Umfeld, dass sich hier die Argumentation verändert hat und dass das nicht unproblematisch ist.
Ja, Sie analysieren da, dass Sie haben gerade den Begriff Traumata genannt, dass solche Begriffe wie Traumata, Depression und so weiter sich auch gesellschaftlich verschoben haben. Inwiefern?
Ja, der Traumabegriff war ja früher ein Spezialbegriff, so innerhalb der Psychiatrie. Und seit der Einführung der posttraumatischen Belastungsstörung um 1980 hat er aber eine enorme kulturelle Karriere gemacht. Also das wurde in ganz viele Bereiche übertragen. Heute spricht man auch in der Kunst, in Fernsehserien ständig von Traumata. Traumata sind sozusagen das, was Menschen ihre persönliche Identität gibt. Jeder führt, oder man hat manchmal das Gefühl, gefühlt jeder führt seine Eigenschaften auf frühkindliche Traumata oder traumatische Erlebnisse zurück. Und das ist eine enorme Veränderung im Selbst- und Menschenbild. Also man gewinnt seine Identität aus Verletzlichkeiten. Das kann eine Stärke sein, kann aber auch dazu führen, dass man sich über Gebühr mit Verletzlichkeiten identifiziert.
Ja, das ist dann ganz spannend zu lesen, dass Sie auf der einen Seite sagen, ja, unsere Gesellschaft ist menschlicher geworden durch die Entwicklung, was ja eine gute, positive Entwicklung ist. Aber an welcher Stelle haben wir es dann übertrieben? Das haben Sie gerade angedeutet.
Ja, es gibt einerseits im Bereich der Psychologie und Psychiatrie eine enorme Ausweitung der Kategorien psychischer Krankheiten. Und dadurch entsteht der eigentlich falsche Eindruck, als würden die Menschen tatsächlich psychisch immer kränker werden. In Wirklichkeit haben sich aber einfach Kategorien wie Depression und andere sehr ausgeweitet auf Symptome, die man eben früher nicht als krankhaft wahrgenommen hat. Depression wird inzwischen rein symptomorientiert diagnostiziert, nicht mehr als eine außergewöhnliche Traurigkeit, die nichts mit gewöhnlichen Lebenskrisen zu tun hat, sondern auch wenn man lange unter einem, sagen wir mal, Todesfall des Partners leidet, ist das heute eine Depression. Und entsprechend verschiebt sich unsere Wahrnehmung unserer selbst und der sozialen Welt. Wir nehmen uns insgesamt als viel kränker wahr. Und das ist, denke ich, nicht unproblematisch.
Die Sprache ist dahingehend auch anders geworden. Was haben Sie da beobachtet?
Ja, also wenn ich den Umgang unter Studierenden etwa, den ich jetzt wahrnehme, mit meiner eigenen Studienzeit in den 80er Jahren vergleiche, nämlich einerseits eine sehr positive Veränderung war, dass die Studierenden viel mehr darauf achten, einander nicht zu verletzen und mit der Sprache sehr sorgfältig umgehen. Andererseits gibt es dann aber auch eine Tendenz, die ich nicht unproblematisch finde, quasi heikle Themen zu vermeiden. Und also alles, was jemanden nicht nur persönlich verletzen könnte, sondern eben auch eine erhitzte politische Diskussion auslösen könnte, also wie wir das früher in 80er Jahren spannend fanden, das wird heute oft vermieden. Also ich habe eine Situation, die ich ganz kurios fand in Erinnerung, da hielt ich eine Vorlesung über Schuld mit Blick auf historisches Unrecht und begann eine Sitzung mit der Ankündigung, dass wir heute sehr problematische Themen ansprechen werden, damit sich die Studenten darauf einstellen können und dass das vielleicht einige belasten wird. Und dann meldete sich ein Studierender und fragte, ja, warum ich das denn dann überhaupt anspreche, wenn das Leute belasten wird. Und also das hat mich sehr überrascht, dass es überhaupt nicht mehr selbstverständlich ist, dass man im Studium, gerade im Ethikstudium, mit schweren Themen wie Kriegsverbrechen, der Schuld späterer Generationen und dergleichen, also Dinge, die hochkontrovers sind und bei denen man sich auch mit erschütternden Tatsachen beschäftigen muss, dass man sich damit auseinandersetzt.
Was bedeutet das für den Alltag? Heißt das, es geht uns am Ende eine wertvolle Diskussionskultur verloren?
Ja, sie wird zumindest eingeschränkt und das finde ich doch problematisch. Man merkt das in vielen Bereichen, in der Öffentlichkeit ohnehin, aber eben auch in den Wissenschaften, dass in manchen Fächern viele auf harmlose Themen ausweichen, also wo sie wissen, das gibt keinen Streit, da wird niemand protestieren. In manchen Fächern ist das natürlich gar nicht möglich, wie bei Jura, ja, aber ich denke, in der Ethnologie und Kulturwissenschaften, da werden manche Themen einfach vermieden, die konfliktreich sind. Und das ist natürlich keine gute Entwicklung.
Wenn wir jetzt allgemein darauf schauen, könnte man nicht sagen, naja, mal schlägt das Pendel in die eine Richtung und dann in die andere Richtung. Also das Thema Wokeness hat man lange diskutiert. Und dann wird es vielleicht wieder automatisch etwas rauer. Kann man das so einfach hinstellen?
Ja, das ist schwer zu sagen. Ich denke, es ist im Moment sehr polarisiert. Ja, die einen haben das Gefühl, Verletzlichkeit zu schützen ist in jeder Hinsicht eine gute Sache. Und wir sollten immer darauf achten, dass niemand verletzt wird. Das heißt auch, dass eventuell Vorträge abgesagt werden oder Veranstaltungen nicht stattfinden dürfen.
Nur genau, wenn ich da kurz reingrätschen darf, durch diese Absage verletzt man ja vielleicht denjenigen, der eigentlich vorgesehen war. Also es löst ja andere Verletzungen aus.
In der Tat, ja. Aber es hat sich so diese Vorstellung verbreitet, es gibt vulnerable Gruppen, die sich über bestimmte Themen irgendwie angegriffen fühlen könnten, nicht? Also etwa jüdische Gruppierende könnten sich angegriffen fühlen, wenn ein israelkritischer Vortrag gehalten wird über israelische Militärpolitik oder Transgender-Personen könnten sich angegriffen fühlen über den Vortrag einer Biologin, die der Auffassung ist, der Begriff Frau sollte biologisch verstanden werden, primär jedenfalls und dergleichen.
Diese Diskussion zu vermeiden und das dann abzusagen, erhebt man sich damit nicht über andere?
Ja, ich glaube, es ist nicht so gemeint. Ja, also die Leute, die das absagen, verstehen sich sicher nicht als arrogant. Also sie verstehen das nicht, auch nicht als Zug in einem Machtkampf, sondern ich denke, meistens gehen sie schon davon aus, da müssen bestimmte Gruppen geschützt werden oder sie wollen einfach Konflikte vermeiden. Nicht? Das ist natürlich an Universitäten oft der Hauptgrund, dass man nicht schlecht in der Öffentlichkeit dastehen will, weil in den sozialen Medien oder in der Presse ungute Botschaften verbreitet werden. Ich denke aber, hier sollte man risikobereiter sein. Das ist keine gute Entwicklung.
Sie haben über die Ausdehnung der Verwundbarkeit geschrieben. Was hat es da mit einem Schal auf sich?
Ja, das ist eine kuriose Episode, die ich erlebte, als mein Sohn in einer Schweizer Grundschule war, also Primarschule. Und einmal im Winter, war ziemlich kalt, muss ich sagen, kam er ohne seinen dicken Wollschal nach Hause. Und ich bat ihn, die Schule war nicht weit, gleich zurückzugehen und den Schal zu holen. Und dann brach er in Tränen aus und sagte, seine Lehrerin hätte den Schal konfisziert. Und ich fragte, warum? Ja, weil der eine Waffe sei. Ja, und ich dachte, das kann doch muss irgendwie ein Witz sein. Dann sprach ich mit ihr und dann sagte sie, ja, der hat den Schal als Waffe benutzt. Wie denn? Er fuchtelte herum, also in dem Raum, direkt vor der Klasse und versuchte mit den Schalenden die anderen zu erwischen. Also halt so ein Spiel, ja. Nicht unter 7-8-Jährigen. Und die meisten fanden das lustig, aber ein Mädchen hatte sich beschwert. Und die Schule, so wurde mir dann mitgeteilt, hat sich einer strikten Gewaltprävention verpflichtet. Und daher wurde der Schal konfisziert. Der wurde ja als Waffe eingesetzt.
Ja, jetzt mag es ja so sein, dass es dann wahrscheinlich Eltern auch von diesem Mädchen gibt, die sagen, ja, das finden wir gerade gut, oder?
Ja, also was ich richtig finde, ist, wenn sich jemand beschwert, dass dann mit ihm gesprochen wird, denn so ein Kind von 7-8 Jahren muss ja lernen, dass das, was er selbst lustig findet, nicht alle anderen lustig finden, nicht? Und die Perspektiven wechseln lernen. Aber da jetzt gleich von Gewalt zu sprechen, ja, und so das Gefühl zu verbreiten, da ist ein Gewaltakt geschehen. Also ich finde, da überspringt man mehrere Stufen und das ist auch keine gute Sache, denn dieses Herumkrabbeln, sich ausprobieren, das ist ja gerade die Weise, wie Kinder lernen. Also manche finden das gut, die lassen sich drauf ein, andere nicht und ich sollte lieber diese oder jene nicht stören.
Das wäre also so ein Beispiel dafür, wie wir es mit der Sprache übertrieben haben in Sachen Verwundbarkeit.
Genau, also gerade der Gewaltbegriff ist in den letzten 30, 40 Jahren enorm ausgedehnt worden. Also noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts verstand man, wenn von Gewalt die Rede war, physische Gewalt. Also dass jemand Kraft einsetzt, um den Widerstand einer anderen Person zu brechen. Das hat sich dann in den 60er, 70er Jahren auf einen völlig anderen Bereich erweitert, den wir normalerweise eher als Bereich gesellschaftlicher Gerechtigkeit oder Ungleichheit bezeichnen würden. Da war von struktureller Gewalt die Rede. Später dann von symbolischer Gewalt, von psychischer Gewalt, von verbaler Gewalt. Im wissenschaftlichen Rahmen weiß man dann immer noch, wovon genau die Rede ist. Also auch, weil so ein Adjektiv benutzt wird, nicht? Aber wenn sich diese wissenschaftlichen Differenzierungen dann auf naive Weise in den öffentlichen Bereich verbreiten, dann wird einfach überall von Gewalt gesprochen. Nicht? Also wo vielleicht einfach nur eine Provokation gemeint ist, eine Aussage, die jemand nicht schätzt. Und dann entleert sich der Gewaltbegriff und gleichzeitig findet eine enorme emotionale Aufladung der Situation statt.
Sie analysieren dann, dass es Menschen teilweise verstehen, sich als Opfer zu inszenieren und davon dann auch in Sachen Aufmerksamkeit profitieren. Donald Trump ist da ein Beispiel dafür. Können Sie ein Beispiel, ein konkretes nennen?
Ja, Sie haben das ja schon genannt, also Donald Trump, bei dem man ja, den man vielleicht als mächtigsten Mann der Welt im Moment bezeichnen kann, hat genau wie viele andere realisiert, dass es sehr hilft, Anhängerschaft um sich zu scharen und Sympathie zu gewinnen, wenn man sich nicht primär als Mächtiger, sondern eben als Opfer generiert und Opfer von Anklage, von Verfolgung, von ungerechten Beschuldigungen. Und ich denke, das hat sich so allmählich in den letzten 40 Jahren in unserer Kultur, also ich würde sagen, vor allem der westlichen Kultur verbreitet. Also Opferstatus spielt natürlich politisch schon immer eine gewisse Rolle, nicht? Also sich als Opfer des Feindes zu generieren.
Nur wenn Sie Donald Trump sagen würden, Sie inszenieren sich als Opfer, dann würde er natürlich im Gefühl als mächtigster Mann der Welt heftigst widersprechen, unterstelle ich mal.
Definitiv, er würde heftigst widersprechen. Also diejenigen, die jetzt sich mehr mit der Opferrolle als Ganzer identifizieren, sind vermutlich mehr auf der progressiven Seite, wo es so in den letzten 20 Jahren, würde ich sagen, eine Tendenz gibt, auch im Rückgriff auf den Traumabegriff, persönliche, schwierige Erlebnisse, traumatische Erfahrungen in der Kindheit in die Öffentlichkeit zu tragen, mit dem Anspruch, da auch eine gewisse Autorität daraus zu gewinnen.
Inwiefern lässt sich Autorität daraus zu gewinnen? Denn früher war es ja eher so, dass man vermieden hat, Schwäche zu zeigen.
Ja, es ist ja wirklich so, also wenn jemand wirkliche Schwächen bekennt oder schwierige Erfahrungen, das erfordert großen Mut. Also das ist eine Sache, die erfordert Stärke. und löst auch Bewunderung aus. Wenn das quasi zu einem Muster wird, was man einfach nachahmt, auch wenn es jetzt gar nicht um Dinge geht, die wirklich für einen persönlich die schwerwiegendsten sind, und wenn es rein strategisch eingesetzt wird, ist es natürlich eine andere Sache. Aber ich denke, die Quelle der Autorität ist erstmal das, was jeder weiß. Nichts ist schwieriger, ja, als echtes eigenes Versagen oder echte Schwächen oder wirkliche Gewalterfahrungen einzugestehen.
Philosophin Maria Sibylla Lotter ist bei uns heute Vormittag in SWR1 Leute. Sie haben jetzt gerade angesprochen, wie jemand strategisch die Opferrolle für sich nutzt. Vielleicht können Sie da auch noch ein Beispiel nennen, damit das nochmal klarer wird.
Ich nehme mal ein amerikanisches Beispiel, weil es das besonders plastisch macht. Denn da ist diese Haltung, denke ich, schon länger verbreitet. Nach dem Sturm auf das Kapitol veröffentlichte die demokratische Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez ein Video, wo sie sehr emotional und sehr bewegend davon sprach, wie sie selbst diesen Sturm erlebt hatte, wie sie sich in einem Büro erst verschanzte, Angst hatte, als da draußen Rufe ertönten. Und sie beschreibt diese ganze Situation. Und dann geht sie plötzlich auf etwas ein, was mit der Situation zunächst gar nichts zu tun hat, nämlich auf eine Erinnerung. Sie fühlte sich daran erinnert an eine persönliche traumatische Erfahrung, nämlich einen sexuellen Übergriff, der sie traumatisiert hatte und den sie so mit diesem Angriff auf das Kapitol in Verbindung brachte. Und das ist, da sind wir jetzt auf einer Ebene, wo ich sagen würde, hier wird die persönliche Verwundbarkeit, die sicher real ist, auch strategisch eingesetzt. Nämlich die Vorstellung, dass die Veröffentlichung eines persönlichen Traumas, eine persönliche Verletzung, eine besondere Autorität verleiht. Mit Blick auf ein bestimmtes Thema und einen insofern auch ein bisschen immunisiert gegen mögliche Kritik. Denn damals herrschte ein Streit zwischen Republikanern und Demokraten, wie man auf den Sturm auf das Kapitol reagieren soll. Viele von den Republikanern waren der Auffassung, ja, das war eine sehr schlechte Geschichte, aber jetzt müssen wir weitermachen. Und die Demokraten wollten, dass das weiter aufgearbeitet wird. Das Anliegen von Ocasio-Cortez war vollkommen berechtigt, hier auf eine Aufarbeitung zu bestehen. Aber statt die Situation politisch zu analysieren, griff sie auf diese persönliche Verwundung zurück, um ihrem Anliegen Autorität zu verleihen.
Und das ist etwas, was sich eben vermehrt zeigt. Jetzt gibt es auch viele Reaktionen der SWR1 Hörerinnen und Hörer. Aus Wenkheim schreibt uns zum Beispiel Brigitte Remspecher und sagt, ja, ich erlebe es selber immer wieder, dass Menschen emotionale Erpressung betreiben, indem sie ihre Verletzlichkeit als Waffe einsetzen. Sie erwarten, dass man auf sie Rücksicht nimmt, weil sie sonst ganz schrecklich verletzt sind und deshalb erwarten, dass man das macht, was sie nicht verletzt. Und dann die wichtige Frage, wie kann man mit solchen Menschen umgehen? Haben Sie eine Antwort gefunden mit der Auseinandersetzung?
Ja, es kommt natürlich darauf an, was konkret verlangt wird. Also wenn es darum geht, dass auch die Interessen anderer Personen betroffen sind und sie quasi möchte etwa, dass sie eine Arbeit nicht leisten muss, die von anderen erwartet wird, also irgendeinen persönlichen Vorteil gewinnt, dann würde ich vorschlagen, dass man einfach die Interessenlage analysiert, nicht? Und schlichtweg darauf hinweist, dass zwar diese Verletzlichkeit natürlich wahrgenommen und anerkannt wird, aber eben ein Ausgleich mit den Interessen aller anderen gefunden werden muss.
Ja, also zurück zu den Fakten würde das
zurück
bedeuten.
Zu den Fakten und vor allem zurück zu der Situation, dass es nicht nie nur um eine Person geht, nicht, sondern meistens um mehrere Personen, die auch berechtigte Anliegen haben.
Wenn wir über die Verschiebungen in der Gesellschaft sprechen, hinsichtlich Moral und Opfervorstellung, wenn Sie jetzt sagen, ja, wir sollten uns von der Opferrolle lösen, dann wird es doch vor allem denen, die sich als Opfer empfinden, gar nicht so leicht fallen, oder?
Ja, es kommt ja drauf an, wie man sich dazu verhält, Opfer geworden zu sein. Nicht? Also Opfer sein bedeutet ja erstmal, dass man in irgendeiner Hinsicht geschädigt worden ist, dass einem irgendetwas widerfahren ist, dass einem ein Unrecht geschehen ist. Und da etwa eine Wiedergutmachung zu wollen, nicht, oder für seine eigenen Rechte einzustehen, das ist ja erstmal eine richtige Sache. Schwierig wird es, wenn man sich dann quasi mit der Opferrolle im Sinne der Hilflosigkeit identifiziert und daraus quasi einen dauerhaften Status macht. Das wäre zu früheren Zeiten nicht der Fall gewesen, weil Opfer sein da eher negativ bewertet wurde. Gibt es aber auch heute noch, also dass Opfer stark abgewertet werden. Aber es gibt eben eine neue Tendenz, sich speziell mit der Opferrolle zu identifizieren. Und ich denke, das hat mit der Aufwertung der Opfer des Nationalsozialismus, besonders der Überlebenden des Holocaust, zu tun, die so ein Paradigma abgegeben haben, dass etwa falsche Opfergeschichten entstanden sind. Also Menschen sich als Holocaust-Überlebende ausgegeben haben, die nie im Konzentrationslager waren, falsche Opfergeschichten erzählt werden. Und das ist ein relativ neues kulturelles Phänomen.
Ja, ich muss da gerade an ein Beispiel aus Ihrem Buch denken, wo jemand gesagt hatte, er sei rassistisch eben angefeindet worden, Gil Oferim. Und vielleicht können Sie das auch noch mal kurz erwähnen, Ihr Beispiel.
Ja, vermutlich ist das sogar noch vielen in Erinnerung. Ich denke, das war so vor 3-4 Jahren, als Gil Oferim in einem Hotel in Leipzig mit einem technischen Problem zu tun hatte. Es bildete sich eine lange Schlange in dem Hotel. Irgendeine Technik war ausgefallen, man konnte nicht einchecken. Und einige von den Kunden, die schon Stammkunden waren, wurden trotzdem vorgezogen, weil man ja ihre Daten hatten. Und das führte zu großem Ärger bei Oferim, zu einem Streit mit dem zuständigen Manager. Und Oferim drohte dem Manager an, übles Video über das Hotel zu drehen, also dass er da gleich online gehen würde. Und daraufhin wurde er nicht zugelassen. Und in so einer typischen Konfliktsituation, man hat Streit mit jemand, unterschiedliche Interessen, man ist wütend, gibt es heutzutage eine Möglichkeit, quasi die Machtbeziehung schlagartig zu ändern, indem man in eine Opferrolle schlüpft. Das kann aber keine beliebige sein, also Opfer von technischen Ausfällen zu sein, das interessiert niemanden. Aber wenn man Opfer von Rassismus oder Antisemitismus oder Sexismus geworden ist, das ändert die Situation schlagartig. Und Oferim erfand eine Antisemitismusbeleidigung, die nie stattgefunden hatte. Das führte zu einem riesigen Shitstorm gegen das Hotel und zu einer sehr belastenden Lage für den Manager. Und erst nach Jahren im Prozess musste er dann schließlich eingestehen, dass er sich das Ganze ausgedacht hatte. Das sind ebenso häufige Entwicklungen, die es früher nicht gab, dass Menschen die Opferrolle nutzen, weil sie damit einen enormen Machthebel in der Hand haben, den sie gegen andere einsetzen können. Und das ist natürlich keine gute Lösung für ganz gewöhnliche Streitereien und Interessenkonflikte.
Wie wäre es eine Lösung, dann aus dieser Opferrolle wieder rauszukommen, jetzt ganz konkret bei diesem Beispiel?
Ja, ich denke, Oferim hätte möglichst früh eingestehen müssen, dass er da seinem Temperament zum Opfer gefallen ist, nicht? Also in einem anderen Sinne von Opfer, also dass er da schlichtweg selbst einen Fehler gemacht hat. Und ich denke, wenn man das eingesteht, das ist zwar sehr, sehr schwierig und man muss sich erstmal einmal Scham überwinden, aber das ist eine Möglichkeit, die Sache auch zu beenden. Und vermutlich hätte der Angestellte dann auch sofort gesagt, dass die Sache ist für ihn erledigt.
Wir haben gerade über das Beispiel von einer Inszenierung als Opfer von dem Musiker Gil Oferim gesprochen. Vielleicht können wir das Beispiel nochmal vertiefen, wie da vielleicht auch eine Öffentlichkeit reagiert hat und wie sie hätte reagieren können.
Ja, an der Reaktion auf den Antisemitismusvorwurf, denke ich, kann man ganz gut sehen, wie sich die Reaktionen der Öffentlichkeit verändert haben. Das war ja erstmal ein Vorwurf, der Angeklagte, also der des Antisemitismus bezichtigte Manager, widersprach dem sofort. Da standen also mehrere Aussagen gegeneinander. Und in einer solchen Situation müsste man eigentlich erstmal abwarten, was eine Prüfung der Tatsachen erbringt, wie das einzuschätzen ist. Stattdessen gab es sofort eine geradezu hysterische Solidarisierung mit Ofarim. Zahlreiche Prominente meldeten sich, die Vertreter der jüdischen Gemeinde Deutschlands, aber eben auch Journalisten nahmen da ganz eindeutig Partei. Und das, denke ich, ist eine sehr merkwürdige Entwicklung, die anzeigt, dass sich da etwas in der öffentlichen Kommunikation verschoben hat. Wenn jemand emphatisch in eine solche Opferrolle schlüpft, und das konnte Ofarim ganz hervorragend in dem Video, das er direkt nach dem Ereignis im Westin aufzeichnete, also mit Tränen und so halb erstickter Stimme, also die sein eigenes Erleben schildern, also wie es gerade dem Klischee des traumatisierten Opfers entspricht. Da gibt es inzwischen die verbreitete Vorstellung, man dürfe eine solche Version, auch wenn sie unwahrscheinlich wirkt, nicht in Frage stellen. Ja, also das Opfer darf einerseits, weil es so also verletzlich ist, nicht durch kritische Nachfragen gequält werden. Andererseits tritt es mit einem Autoritätsanspruch auf, der andere moralisch einschüchtert und die Furcht aufkommen lässt, sie würden sich moralisch ins falsche Licht setzen, wenn sie da kritisch nachfragen.
Und es gab ja auch Äußerungen von Journalisten, die anfangs schon dachten, na, irgendwie kommt ihnen die Geschichte komisch vor, die sich dann aber anscheinend nicht getraut hatten, kritisch nachzufragen, was ja Aufgabe des Journalismus ist. Also inwiefern ist das sogar eine gefährliche Entwicklung?
Ja, ich denke, das ist eine sehr gefährliche Entwicklung. Die hat, denke ich, mit berechtigter Ängstlichkeit zu tun. Also man setzt sich natürlich dem Vorwurf aus, wenn man da kritisch nachfragt, dass man das Opfer nicht ernst nimmt, dass man seine Verletzung nicht ernst nimmt, dass man rücksichtslos ist. Aber genau wie Sie sagen, das ist eigentlich die Aufgabe der Journalisten und das muss man dann auch auf sich nehmen.
Ja, und wie wichtig ist es, sich mit anderen Meinungen, Haltungen generell auseinanderzusetzen? Sie haben das eben schon mal gesagt und sind Philosophin. Ich stelle mir vor, als Philosophin ist das doch die Grundaufgabe der Philosophie, oder?
Ja, also die Philosophie geht seit Sokrates davon aus, im Grunde ist jede Annahme strittig. Nicht? Also und vor allem jede moralische Bewertung. Man kann sich bei der Einschätzung, ob etwas gerecht oder etwas ungerecht ist, einerseits über den konkreten Fall unterhalten. Man kann aber auch immer die Frage stellen, was verstehen wir genau unter Gerechtigkeit? Ja, also auch die normativen Begriffe müssen immer in Zweifel gezogen werden.
Wäre das so Ihr Appell als Philosophin an die Gesellschaft? Denn Sie haben ja auch eine Message mit dabei. Sie sagen ja, wir sollten uns von der Opferrolle lösen.
Ja, ich denke, wir sollten vor allem uns von abstrakten Opfervorstellungen lösen und Situationen konkreter betrachten. Was ist genau passiert? Was hat jemand erlitten? Gibt es überhaupt eine eindeutige Opfer-Täter-Struktur oder geht es nicht eher um einen Interessenkonflikt, ja, oder um einen Wertkonflikt? Und wenn letzteres, dann sollte man versuchen, das möglichst genau zu analysieren und da auch eine passende Beschreibung für finden und nicht sofort ein Etikett der Diskriminierung dranheften wie Rassismus, Antisemitismus oder was auch immer.
Also mehr miteinander reden statt zu canceln, das wäre die Losung.
Genau, und auch mehr versuchen, die Situation zum Anlass zu nehmen, etwas herauszufinden übereinander, ja, oder über die Lage.
Sie haben über Verwundbarkeit als Selbstbild geschrieben, davor über Schuld und Respekt und Scham, Schuld und Verantwortung. Lässt sich eigentlich sagen, welches Gefühl, welches menschliche Gefühl so das stärkste, das größte ist?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Also das hängt natürlich von der Lebenssituation ab, aber wenn man jetzt so von den unterschiedlichen Lebenslagen abstrahiert, würde ich schon sagen, das Schamgefühl.
Das habe ich schon mal gehört. Ja. Wie kommt das, dass die Scham so eine Macht dann am Ende über uns Menschen hat?
Ja, einerseits Also wir sind ja soziale Tiere. Wir sind ungeheuer an anderen orientiert und wir brauchen soziale Anerkennung. Gleichzeitig müssen wir uns aber auch vor dem Einfluss der anderen so ein bisschen schützen. Also wir brauchen gewisse Schutzwälle, um nicht einfach emotional aufgerieben zu werden durch das, was andere jeweils von uns wollen. Und das Schamgefühl schützt uns einerseits vor Konflikten, indem wir quasi daran gehemmt werden, bestimmte Dinge zu tun, nicht? Also wo wir ganz klar in Schwierigkeiten mit anderen geraten würden. Andererseits hemmt es uns aber eben auch bei Dingen, die wir selber gerne tun würden. Also es gibt diese Internalisierung von sozialen Normen und Erwartungen. Und viele Menschen kämpfen sich lebenslang daran ab, nicht? Und haben das Gefühl, ich kann nicht so leben, wie ich möchte, ja? Weil mich die Scham quasi von innen erstickt, auch wenn andere mich gar nicht daran hindern. Also es ist schon wirklich etwas, was für unsere Persönlichkeit sehr zentral ist.
Dennoch hat man den Eindruck, der Scham wird jetzt in der Öffentlichkeit gar nicht so viel Aufmerksamkeit geboten.
Ich habe schon das Gefühl, dass das Thema die Menschen genauso interessiert, also wie das, über was wir heute gesprochen haben, Verwundbarkeit und Opfer. Also die meisten wissen aus eigener Erfahrung, dass Schamgefühle für sie eine ganz große Rolle spielen. Und dann merken wir ja andererseits in den letzten 20, 30 Jahren auch, dass sich die Kultur verändert hat, was den Umgang mit Scham angeht. Also Schamlosigkeit oder scheinbare Schamlosigkeit in den Medien ist ja auch ein starkes Mittel, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Es ist ein Geschäftsmodell für einige Leute. Und natürlich auch ein Risiko, denn wenn man versucht, zur Aufmerksamkeitserzeugung Schamgrenzen auszusetzen, dann verliert man auch einen ganz wichtigen Selbstschutz.
Beim Schreiben über das Thema Scham gibt es da etwas, es ist ja immer interessant, Tipps zu bekommen. Was sagt eine Philosophin für den täglichen Umgang? Haben Sie etwas gefunden, was Sie gerne weitergeben möchten?
Ja, also ich denke, es ist ganz wichtig, Scham nicht nur negativ zu sehen. Scham wird vor allem auch von der Soziologie durchaus zu Recht als ein sozialer Zwangsmechanismus thematisiert, als Arten und Weisen, in denen die Gesellschaft die Individuen unterwirft und an ihrer Selbstverwirklichung hindert. Da ist sicher etwas Wahres dran. Andererseits ist Scham auch ein ganz wichtiger Instinkt, um uns zu bremsen, was unsere eigenen Emotionen angeht. Also wenn wir uns selbst nicht, was eine völlige Illusion wäre, als vollkommen selbstbestimmte und selbsttransparente Wesen sehen, die sich die immer wissen, was sie wollen, auch im emotionalen Sinne, sondern ich würde es eher sagen als einen Streitplatz verschiedener Emotionen, die wir auch nicht alle verstehen. Da ist das Schamgefühl ein ganz wichtiger Mechanismus, um auch gewisse Gefühle in Schach zu halten. Und ich denke, wenn man sich selbst etwas besser versteht, dann kann man auch sehen, wann man manchmal Nein sagen sollte zu seinem Schamgefühl. Aber man sollte ihm auch dankbar sein, dass es einem viel Arbeit abnimmt.
Philosophin und Professorin Maria Sibylla Lotter bei uns in SWR1, Leute. Sie sind in Kassel geboren, sind an der Ruhr-Uni in Bochum und leben in Freiburg. Wie sind Sie zur Philosophie gekommen?
Ja, das war noch während der Schulzeit. Also ich hatte immer ein ungeheures Bedürfnis, Dinge zu verstehen. Und sagen wir so, der Gymnasialunterricht war da in der Hinsicht nicht besonders befriedigend. Ich fand das immer sehr langweilig und suchte immer nach Zugängen, um die Welt irgendwie auf einfach mehr Durchblick zu bekommen. Und ich weiß nicht mehr, wie ich auf Marx stieß, aber irgendwann fing ich an, das Kapital zu lesen. Ich glaube, da war ich so 14 und ich war sofort hin und weg von dieser Einfachheit, mit der aus einer ganz einfachen Unterscheidung zwischen Gebrauchswert und Wert und dann der allmählichen Entwicklung der Profitrate über die Arbeitskraft, wie da quasi eine ganze Welt und ihre Veränderung erklärt wird. Und das hat mich unglaublich fasziniert.
Jetzt nehme ich nur mal an, als 14-Jährige hatten Sie wenige Gesprächspartner in Ihrem Alter, mit denen Sie über das Kapital diskutieren konnten. Wie sind Sie da vorgegangen?
Doch, ich hatte eine sehr gute Freundin, mit der ich darüber reden konnte. Ja, das war dann auch nur eine. Und ich interessierte mich dann später für Gewerkschaftsbewegungen. Und obwohl ich selbst aus einer bürgerlichen Familie kam, habe dann nach dem Abitur auch erstmal in der Industrie gearbeitet und bin in eine Gewerkschaft gegangen, weil mich das ungeheuer fasziniert hat.
Also da hat Marx richtig nachgewirkt.
Ja, der hat richtig nachgewirkt. Ich wollte dann auch genau dasselbe studieren, Philosophie und Ökonomie. Das habe ich auch angefangen. Damals musste ich aber, damals war das Masterstudium und Ökonomie konnte ich nicht gleichberechtigt dazu studieren. Ich musste das als Master-Nebenfach machen und das war ungeheuer langweilig. Das war dann irgend so ein Kurs Ökonomie für Forstwirte, Historiker und so weiter, wo man elementarste Dinge und Buchhaltung und all sowas machen konnte. Und das habe ich dann irgendwann fallen lassen, weil ich den Eindruck hatte, das hilft mir nicht wirklich, die Dinge zu verstehen. Und ich habe dann viele andere Fächer ausprobiert, Soziologie, Politologie, Ethnologie, Religionswissenschaft. Und in der Philosophie haben mir die Seminare einfach immer am besten gefallen. Also da konnte man am offensten diskutieren. Ich hatte den Eindruck, da lerne ich viel besser Dinge etwas genauer auf den Grund zu gehen.
Jetzt forschen Sie und schreiben über die ganz großen Themen wie Moral, Schuld, Respekt, Verantwortung, Opfer. Ist das manchmal schwierig dann im Alltag? Dann automatisch rutschen Sie da in tiefgehende Themen und Smalltalk ist vielleicht gar nicht so einfach. Wie ist das?
Ach, ich bin manchmal ganz froh, also wenn man sich einfach im Treppenhaus oder auf einer Party oder beim Bäcker so übers Wetter austauschen kann. Also es ist nicht so, dass ich die größte Leidenschaft habe, immer mit allen Menschen über die tiefsten Themen zu reden. Also das ist eigentlich eher so zum Nachdenken für Spaziergänge.
Dann vielen Dank, dass Sie das heute geteilt haben in SWR1 Leute.
Ja, vielen Dank für diese Einladung und die interessante Gelegenheit zum Gespräch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.